Also in Perashat Bechukotai haben wir am Anfang die Segensverheißungen, was alles so gut sein wird, wenn wir die Gebote einhalten. Und dann kommt ab Vers 14 die große, große Verwarnung, die Tochacha, eine von zweien, die wir in der Tora haben. Das ist die relativ kleinere, aber sie ist ernst genug. Eine ausführliche, lange Mahnung, Verwarnung, Drohung, auf Hebräisch eine Tochacha. Ich habe wirklich ein gutes deutsches Wort dafür. Auf Englisch sagt man meistens Rebuke. Eine Mahnung, eine Verwarnung. Wenn wir die Gebote nicht hüten, dann passieren lauter schreckliche Dinge. Okay, wir sind am Ende, gegen Ende schon, nicht ganz am Ende, aber gegen Ende des Buches Vayikra. Und das schließt jetzt halt ab, könnten wir sagen, damit, dass wir all die Gebote, die wir jetzt gelernt haben, auch einhalten müssen. Und da kommt jetzt eine sehr, sehr ernste Mahnung. Wenn wir schlimm sind, dann geht das sehr, sehr ernsthaft schief. Man kann vielleicht trotzdem schauen, ob da nicht ein bisschen mehr Zusammenhang ist. Weil warum gerade jetzt, wenn wir vorher vom Schmitter ja gelernt haben, kann man ja auch die Frage stellen. Interessant ist, dass diese Tochacha zwei Teile hat. Diese Tochacha hat zwei Teile. Und zwar der erste Teil, es fängt an bei Vers 14, Kapitel 26, Vers 14. Der erste Teil ist, wenn ihr auf die Gebote nicht hören werdet und sie nicht tun werdet, weil ihr sie verachten werdet. Also das ist so ein aktives, bewusstes sich auflehnen. Ich will das nicht machen. Ich halte diese Gebote irgendwie für schlecht. Ich verachte diese Gebote. Ich tue das jetzt ganz bewusst nicht. Und der zweite Teil, da ist auch ein kleiner Absatz im Text. Der zweite Teil ist bei Vers 27, Chafsayin, bei Vers 27. Wenn ihr nicht hören werdet, wieder, behalachtem und ihr werdet mit mir gehen mit Zufall. Und dieses Wort Keri, der Zufall, kommt jetzt gleich einige Male vor. Wenn, kurz gesagt, wenn wir mit Gott wie zufällig umgehen, dann geht er mit uns auch zufällig um. Und dann kommen ganz, ganz schlimme Sachen. Das Interessante ist, das sind zwei verschiedene Dinge. Und das Interessante ist, dass eigentlich sogar beim zweiten Teil, wenn wir mit Gott zufällig umgehen, da stehen ganz grausliche Dinge im Text und vielleicht sogar noch schlimmere. Es könnte sein, dass das noch schlimmer ist als die bewusste Auflehnung. Weil wenn jemand sagt, ich will das nicht machen, weil ich halte es irgendwie für nicht sinnvoll, ich halte diese Gebote alle für einen Blödsinn, dann ist das irgendwie noch ein zur Kenntnis nehmen, eine aktive Auseinandersetzung mit dem. Während wenn man mit Gott zufällig umgeht, dann ist es so, als wäre Gott gar nicht da. Dann ist es vielleicht sogar noch der schlimmere Teil. Und wenn wir also finden, dass Gott uns da jetzt gar nicht besonders viel gibt, sondern das hat sich einfach so ergeben, wenn wir was Gutes im Leben haben, wenn wir unsere Nahrung haben, wenn wir gesund sind, wenn es uns irgendwie gut geht, wenn wir Erfolg haben, ja, das muss nicht unbedingt was mit Gott zu tun haben, sondern das ist Zufall. Gott ist vielleicht irgendwo auch da, wird nicht unbedingt da völlig abgeleugnet. Das wird er nicht. Nicht davon geredet, dass jemand Gott völlig ableugnet, aber Gottes Rolle wird geleugnet im eigenen Leben, das man hat. Und das ist gerade das, was nicht sein darf. Und das passt natürlich jetzt schon zu dem, was wir vorhin gelernt haben mit dem Schmitterjahr. Wenn wir gesagt haben, das Schmitterjahr und das Joweljahr, sind wir gerade dazu da, dass wir uns bewusst sind, dass Gott das Land gegeben hat. Und dass wir da eine Verantwortung haben, mit etwas umzugehen, das uns nur zur Verfügung gestellt wurde. So wie wenn man irgendwo vorübergehend verweilt, diese Begriffe werden auch verwendet, hat Gott uns das Land gegeben und wir haben da jetzt einen Auftrag, aber eigentlich gehört das gar nicht uns, eigentlich gehört das Gott. Und wenn wir das ableugnen, das ist genau dieses zufällig mit Gott gehen, dann geht das mächtig, mächtig, mächtig schief und dann kommen diese sehr, sehr ernsten Androhungen. Das wäre interessant, die auch einmal genauer zu analysieren. Das habe ich jetzt allerdings nicht vorbereitet für heute. Und dann ist vielleicht interessant, dass es da noch einen Anhang gibt. Weil wenn diese Tochacha jetzt aus ist, das ist aus im Kapitel, am Ende von Kapitel 26 ist diese Tochacha aus. Und der letzte Satz, das ist ein Satz Memwaf, ein Satz 46 von Kapitel 26, der letzte Satz. אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. Das sind die חוקים, die Verordnungen und die משפטים, die Gesetze, והתורה und die Lehre אשר נתן השם, die Gott gegeben hat, בינו ובין בני ישראל, zwischen sich und den בני ישראל, am Berg Sinai, durch die Hand von Moshe. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Eigentlich könnten wir jetzt sagen, hurra, das ist ein Schlusssatz, das Buch Vayikra ist aus und wir freuen uns. Das Buch Vayikra ist an dieser Stelle nicht aus. Es kommt noch ein Anhang. Aber natürlich ist das ein Schlusssatz, der irgendwie offensichtlich das Kapitel vorher zusammenfasst. Das ist eindeutig ein Schlusssatz, das ist ein wunderschöner Schlusssatz, aber es ist ja nicht aus. Es kommt noch ein Absatz. Es kommt noch ein Kapitel 27. Das im Wesentlichen, das hat nur eine kleine Unterbrechung beim Vers 9 und sonst in einem durchgeht, aber da kommt noch was, da kommt noch ein Anhang. Und jetzt gibt es natürlich relativ viele Mefashim, die sich die Frage stellen, dieser Anhang, was tut der da, wieso steht der gerade an dieser Stelle? Das Problem ist weniger, was drinnen steht, sondern die Frage, die viel diskutiert wird, ist, warum steht das gerade an dieser Stelle? Vielleicht könnte man die Sachen, die jetzt kommen, woanders auch unterbringen. Es wurden verschiedene Vorschläge dafür gemacht, also ich gebe jetzt mal einen kleinen Vorschlag auch dazu, aber es wurden verschiedene Vorschläge gemacht, was das jetzt eigentlich für ein Anhang ist. Man kann es auch ein bisschen verschieden verstehen, ob es so ein Anhängsel ist, wie eine Fußnote, ein Anhang eben, oder ob es nicht doch vielleicht eigentlich Wesentliches ist, weil es eine größere Klammer setzt, vielleicht auch zu Dingen, die im Buschmott gewesen sind. Und schauen wir kurz, was wir hier hatten. Was haben wir hier Schönes? Hier kommen jetzt Regeln dafür, dass jemand ein Gelübde macht, etwas weiht, etwas irgendeinem heiligen Zweck weiht, jemand weiht irgendein Vermögen, dem Tempel, das kann ja vorkommen, und dafür gibt es gewisse Regeln. Und dann innerhalb dieses Absatzes kommt auch die Verpflichtung zu verzehnten. Immer das Zehnte von dem Ertrag, den man hat, das Zehnte von dem Vieh, das man hat, ist abzugeben. Wie eine Art von Steuer, können wir uns das vorstellen. Immer das Zehnte ist abzugeben, wie eine Steuer an den Tempel abzuliefern. Und was wir hier haben, ist, dass man von dem eigenen Vermögen, vom Besitz, den man irgendwie hat, von Kräften, die man irgendwie hat, Arbeitskraft oder vom Besitz, den man hat, etwas entweder freiwillig weiht und widmet oder sich freiwillig enthält. Das sind auch zwei verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann etwas widmen oder ich kann es mich etwas enthalten, dass ich sage, diese Sache genieße ich nicht. Oder das andere ist, was ich machen muss. Interessanterweise habe ich hier eine Reihenfolge, die mich ein bisschen erinnert an das, was wir ganz am Anfang von Buch Vayikra gehabt haben. Nämlich ganz am Anfang, wie wir die Korbanot gelernt haben, die allerersten, hatten wir auch zuerst freiwillige Korbanot. Und dann hatten wir Korbanot, die ein Mensch bringen muss, weil er Fehler gemacht hat. Und hier haben wir auch zuerst die freiwilligeren Gelübde. Jemand weiht irgendetwas dem Tempel. Und dann haben wir aber auch die Verpflichtungen. Du musst jedenfalls diesen Zehnten abgeben. Und das Ganze hat dann wieder einen Schlusssatz. Am Ende von Kapitel 27, Vers 34, das ist der letzte Satz. Ele ha mitzvot asher tziva Hashem et Moshe el bni Israel behar Sinai. Das klingt ganz, ganz ähnlich wie der vermeintliche Schlusssatz, den wir vorhin schon hatten. Aber es ist ein kleiner Unterschied. Es ist ein kleiner Unterschied. Hier steht Ele ha mitzvot. Das sind die mitzvot, die Hashem geboten hat. Während der vorläufige Schlusssatz, wo wir gesehen haben, es war noch nicht aus, den wir vorhin angeschaut haben, der letzte Satz von Kapitel 26, ist Ele hachukim vehamishpatim vehatorot asher natan Hashem. Das sind die Verordnungen, die Satzungen und die Lehren, die Hashem gegeben hat. Und hier sind es Mitzvot, hier sind es Befehle. Das ist nicht ganz dasselbe. Es ist offensichtlich auch nicht dasselbe Wort, vor allem auf Hebräisch nicht. In Übersetzungen kann sein, dass das da nicht mehr ganz so gut rauskommt. Aber es ist auch, in der Übersetzung wird wahrscheinlich stehen, Gesetze und im anderen Fall Gebote. Also es ist nicht dasselbe Begriff. Und jetzt kann man sich überlegen, was ist da der Unterschied? Mishpatim und Hokim sind eher Regeln, wo man etwas tun muss, wo man lernt, wie man etwas tut, welche Regeln einzuhalten sind. Mitzvot sind eher Befehle, weil Gott es befiehlt. Gott sagt, das ist so. Und Gott sagt, du musst den Zehnten abgeben von deinem Ertrag. Und der Zusammenhang ist natürlich hier wieder, dass wir von dem, was wir haben an Besitz oder an Ressourcen in einem breiteren Sinn, dass wir diese Dinge nicht so hundertprozentig für uns behalten, sondern dass wir anerkennen, dass das von Gott gegeben ist, indem wir eben auch diese Abgaben leisten. Und da gibt es die Möglichkeit, dass die freiwillig sind, weil jemand auf die Idee kommt, er will etwas weihen, etwas widmen. Oder es gibt die Möglichkeit, dass, also die betrifft alle, dass es verpflichtend ist. Ich wollte vielleicht noch auf zwei kleine Sätze hier hinweisen, die auch ein bisschen bekanntere Stellen sind. Es gibt eine ganze Menge von Regeln bei den freiwilligen Gelöbnissen, was und wie genau, und dass man da auch nicht schummeln kann. Und dann haben wir ab Vers 13, Vers 30, Entschuldigung, Vers 30 im letzten Kapitel, in Kapitel 27, Vers 30, das der Zehnte von dem Misere Haaretz, von der Saat des Landes und von der Baumfrucht, das ist an Gott abzugeben. Und dann gibt es die Verzehntung des Tieres. Das war, auf das wollte ich hinweisen, weil einfach nur dieser Satz von, dieses Bild von woanders geläufig ist, Vers 32. Jedes Rind und Schaf, alles, was unter dem Stab durchgeht, das Zehnte soll Gott heilig sein. Wir kennen aus dem berühmten Gedicht Unetane Tokef von Rosh Hashanah und Yom Kippur dieses Bild von der Herde, die durch den Stab durchgeht. Also hier ist diese gleiche Wortwahl. Das war einfach eine antike Art, wie man die Tiere gezählt hat. Wie zählt man eine Schafherde? Also wenn ich einfach da stehe und da laufen die Schafe auf dem Berg herum, dann ist das sehr kompliziert, sie zu zählen. Also an irgendeiner Engstelle, wo man sie durch einen Stab durchgehen lässt, wo sie dann einzelner durchgehen müssen durch eine Engstelle, kann man die Schafe leichter zählen. Das ist dieses Bild. Dieses Bild ist sicher ein Bild, das in älteren Kulturen sehr geläufig war. Aber ich würde schon unterstellen, dass der Autor des Gedichtes Unetane Tokef von Rosh Hashanah und Yom Kippur, dass der hier diesen Vers auch ein bisschen im Kopf hatte, warum er gerade diese Metapher genommen hat. Hier sind es aber die wirklich Schafe. Hier ist es nicht, sind es nicht die Menschen als Schafe, sondern hier sind es die Schafe, die wir haben. Oder es kann auch Rind sein. Sowohl Rind als auch Kleinvieh. Wir haben gesagt, Zon, Kleinvieh sind Schafe oder Ziegen. Alles, was durchgeht unter dem Stab. Also, wenn das nächste Mal dieses Piyut kommt, dann habt ihr, wisst ihr jetzt, wo der Satz ist, auf den das anklingt. Man darf dann nicht schon, man darf es austauschen. Also wenn das zehnte Tier eines ist, wo ich auf die Idee gekommen wäre, einer, genau dieses schöne Schaf wollte ich mir behalten, ich gebe ein anderes, das geht nicht, 10 ist 10 und aus. Und dann haben wir eben diesen Schlusssatz, dass das die Mitzvot sind, die Hashem gegeben hat. Also ich würde sagen, der gemeinsame Nenner ist hier, dass in jedem Fall sowohl beim Schmittajahr als auch bei dieser ernsten Verwarnung, wenn wir uns an das nicht halten, dann gibt es Zores, als auch bei den Regeln, die da am Schluss noch angehängt werden über Gelübde und über den Verzehnten, der gemeinsame Nenner ist, wir sollen anerkennen, dass Gott eine Rolle spielt in unserem Lebensunterhalt, dass wir das Land von oder was immer halt unser Lebensunterhalt ist, dass der Lebensunterhalt uns von Gott zur Verfügung gestellt wird und dass wir deshalb auch darauf achten müssen, dass wir das nicht hundertprozentig für uns behalten. Und wir einerseits von der Bestellung des Landes in Eretz Israel im Schmittajahr Abstand halten und wir andererseits von den Ressourcen, die wir haben, auch immer irgendetwas, den Zehnten oder freiwillige Anteile für heilige Zwecke widmen müssen, sollen oder müssen, je nachdem, ob es freiwillig oder geboten ist. Also das ist, glaube ich, der Nenner, der sich hier als gemeinsamer roter Faden durch das Ganze durchzieht. Gut, das war zur Parascha. Wenn ich jetzt schon angesprochen habe, dass nächstes Jahr Schmitterjahr ist und ich ein bisschen gesagt habe, man muss dann aufpassen. Es gibt in Israel heute zwei Versionen, wie Leute mit dem Schmitter ja umgehen. Es gibt den berühmten Heta Mechera, die Erlaubnis, Land an Nichtjuden zu verkaufen, um aus der ganzen Frage heraus zu sein. Und es gibt Kreise, die diesen Heta Mechera nicht anerkennen. Und das, was heutzutage in Eretz Israel, vor allem in Medinat Israel, im Staat Israel passiert, wenn Schmitta ja ist, ist, dass es beide Stufen gibt. Und wenn wir jetzt aber hier in Hutzla Aretz sitzen, außerhalb Israels, und es liegt in einem Supermarkt ein Avocado aus Israel, dann habe ich keine Chance herauszufinden, ob dieses Produkt jetzt diesem Heta Mechera unterliegt oder nicht, weil wir einfach die Informationen nicht haben. Die werden nicht mitgeliefert mit den Früchten. Das heißt, hier ist es so, dass es relativ wenig Unterschied macht. In Israel selbst muss man sich in einem Schmittajahr entscheiden, nach welcher Richtung man geht, was man alles an für erlaubte Produkte hält und was nicht. Und im Zweifelsfall bitte den eigenen Rabbiner fragen, bevor man sich in die eine oder andere Richtung begibt.